Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 92. Ja, schon wieder eine Weile her, seit die letzte Folge kam. Ja, verschiedene Gründe. Einmal war ich jetzt eine Woche krank, da habe ich nicht viel gemacht. Und ja, davor war ich einfach so ein bisschen in der Post-Sommer-Phase, wo ich mich erstmal in den Herbst gewöhnen musste und nach der Arbeit jetzt weniger Energie und Motivation hatte, noch irgendwie was zu tun, also hier irgendwelche Inhalte zu erstellen. Ein paar Folgen habe ich allerdings schon vorbereitet. Also denke ich mal, dass die nächsten jetzt ja, relativ schnell kommen werden. Also das ganze Feld Medienpädagogik beziehungsweise das Modul, was wir uns davon angucken, das Teilmodul Social Media und Jugend, das sollte jetzt relativ bald abgeschlossen werden. Genau, und heute machen wir weiter mit dem zweiten Teil, nämlich soziale Arbeit und Digitalisierung. Ja, Digitalisierung, das ruft bei vielen vermutlich verschiedene Gefühle und Affekte hervor. Ist immer so ein bisschen irgendwie, also wenn ich es von mir beschreibe, einerseits irgendwie ja, die Notwendigkeit, die irgendwie dahinter steht, andererseits auch die Chancen, die damit in Verbindung stehen, aber halt auch einfach dieser Druck, ja, dass man das machen muss. Genau, und das gucken wir uns heute ein bisschen genauer an und noch ein bisschen, wie sich das entwickelt hat und schnuppern da mal rein. Da haben wir erster Punkt, habe ich so ein bisschen wie eine kleine Zusammenfassung aus einem Korax-Artikel, der heißt Digitalisierung in der sozialen Arbeit, eine Einführung ins Titelthema, denn das war das Titelthema der vierten Ausgabe von 2020 und Andreas Borchardt hat das geschrieben. Dann sind wir unter Punkt 2, digitale Kompetenzen in der sozialen Arbeit. Punkt 3, digitale Transformation umsetzen. Punkt 4, relevante Bereiche für die Praxis der sozialen Arbeit. Und Punkt 5, Beispiele. Genau, also relativ chillig heute. Dann legen wir doch einfach mal los. Nämlich mit erstens mit dem Korax-Artikel. Ich nenne den Namen nochmal. Digitalisierung in der sozialen Arbeit. Eine Einführung ins Titelthema. Hier vielleicht am Rande ein kleines bisschen Werbung für den Korax. Ist eine Fachzeitschrift in Sachsen und wird auch tatsächlich darüber hinaus bestellt und gelesen. Genau, einfach eine Fachzeitschrift zur Jugendarbeit in Sachsen und auch da natürlich Perspektiven immer wieder darüber hinaus. Ist nicht besonders teuer, so ein Jahresabo, vor allem nicht, wenn man noch studiert. Dann ist es wirklich ziemlich wenig. Guckt da einfach mal rein. Das ist schon immer, ja, also mir helfen diese Artikel irgendwie oft in aktuellen oder zu Themen irgendwie aktuelle, relevante Informationen zu bekommen, auch Projekte und Interviews aus der Praxis. Genau, also falls euch der Korax noch kein Begriff ist, guckt da gerne mal rein. Und diesen Artikel habe ich so ein bisschen zusammengefasst. Genau, wie gesagt, der wurde von Andreas Borchardt geschrieben und da geht es jetzt um die Digitalisierung. Ne, das Thema ist in den Fokus gerückt zur Corona-Zeit, als dann vor allen Dingen die Lockdowns angefangen haben. Ist von 2020 der Artikel, war da also hochaktuell. Und da ging es einerseits vor allen Dingen um den Fokus AdressatInnen erreichen, andererseits der Fokus mit KollegInnen kommunizieren. Ja, also AdressatInnen konnten oft nicht erreicht werden, weil sie einfach ja, nicht ihre Wohnungen oder ihr Zuhause verlassen konnten. Mit KollegInnen kommunizieren war halt ähnlich. Ne? Es gab halt viele Einschränkungen, unter welchen Umständen sich wie viele Personen wo überhaupt treffen und begegnen dürfen. Und vorher, also vor Corona, sage ich jetzt mal, war es eher so Digitalisierung insgesamt so interessant, aber gerade nicht umsetzbar. Ja, also keine Zeit, kein Geld, keine Ressourcen, ganz generell. Das hört man ja heute auch noch viel, finde ich. Ich finde es auch sehr verständlich. Wir hatten ja auch schon viel darüber gesprochen, oder ich hatte viel darüber gesprochen, was halt alles an soziale Arbeit herangetragen wird, an Arbeitsaufträgen und auch wovon. Ja, und dass das alles wirklich kaum zu leisten ist, schon gar nicht mit den Ressourcen in Kombination mit einem Fachkräftemangel. Genau, und das ist natürlich bei der Digitalisierung ist halt nochmal so ein Riesenhammer, der ja von sehr vielen Fachkräften einfach als Mehrarbeit erstmal wahrgenommen wird. Und deswegen gab es da so diese Einstellung. Aber was ist überhaupt Digitalisierung in der sozialen Arbeit? Na, bisher war es eher so Software für die Verwaltung und Automatisierung, also wirklich so sehr formale Prozesse, die dadurch unterstützt, erleichtert, automatisiert worden sind. Sehr verständlich, ich denke mal auch relativ einfach zu implementieren und Menschen auch zu überzeugen, sowas zu nutzen. Heute allerdings sieht es ein bisschen anders aus und da bezieht sich der Autor des Textes auf das Handbuch Soziale Arbeit und Digitalisierung von 2020. Und da habe ich gleich erstmal ein Zitat von Seite 10. Die Etablierung soziotechnischer Arrangements und ihrer Folgen für einzelne Akteure, Formen, Anlässe und Rahmenbedingungen sozialer Dienstleistungen. Also das ist quasi Digitalisierung der sozialen Arbeit heute. Und das ist schon sehr umfassend, ja, da geht es wirklich in sämtliche Prozesse der Arbeit, verschiedenen Ebenen, was wir uns nachher auch nochmal genauer angucken, überall rein. Und dann hat dieses Buch 7 Teile und ich würde jetzt nur mal den Inhalt oder die Bezeichnung der 7 Teile wiedergeben, vielleicht habt ihr ja dann Bock, da einfach mal reinzulesen. Teil 1, aus verschiedenen Disziplinen heraus, also die Digitalisierung. Ja, da geht es nicht nur um die soziale Arbeit, sondern auch um andere Bereiche, die mit uns zu tun haben, zum Beispiel die Soziologie oder einfach Verwaltung. Das greift ja dann oder sollte alles ineinander greifen. Teil 2, im Kontext diverser gesellschaftlicher Entwicklungen und Diskurse. Ja, also ich verstehe das einerseits so, dass ja diese gesellschaftliche Entwicklung, dass ja da auch eine Akzeptanz von digitalen Medien zum Beispiel, digitalen Geräten, einfach immer höher wird und dass sich da dann auch kulturell irgendwo ändert. Und was hatten wir hier noch? Ach genau, gesellschaftliche Diskurse, ja einerseits um Digitalisierung und auch in digitalen Formaten, wie zum Beispiel Social Media. Teil 3, als digitalisierte Form der Dienstleistungserbringung. Ja, also ganz klar, sowas wie eine digitale Beratung beispielsweise. Teil 4, in Form einer professionseigenen Wahrnehmung und Reflexion. Da bin ich gerade unsicher. Ich weiß auch gar nicht, ob da im Text mehr steht. Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Teil 5, als Digitalisierung von Organisationen. Klar, da haben wir natürlich mit dem Studium Sozialpädagogik und Management nochmal einen höheren Fokus drauf und haben da vielleicht nochmal ein bisschen schärferen Blick. Aber natürlich ist Digitalisierung von Organisationen immer noch hochaktuell. Gerade in der sozialen Arbeit ist da natürlich noch viel hinterher. Da gibt es sogar teilweise noch irgendwie Faxnummern von irgendwelchen Stellen, Projekten. Und genau, da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Teil 6, bezogen auf die Digitalisierung in den Handlungsfeldern, also dann der sozialen Arbeit. Da könnt ihr euch ja dann jeweils die raussuchen, die für euch besonders relevant und spannend sind. Und Teil 7, anhand von Forschungsergebnissen und Vorgehensweisen. Ja, also da ist ja auch sinnvoll, das alles irgendwie mal auch statistisch zu haben, mal so ein bisschen evaluiert zu sehen und nicht nur nach dem Gefühl irgendwie ins Unwissen hinein. Vor allen Dingen, weil das ja jetzt 3 Jahre schon her ist mit dem Buch, vielleicht sogar fast 4. Dass ja da eine ganze Menge passiert sein dürfte. Ich selbst habe das Buch nicht gelesen, aber fand das mal ganz gut, hier diese Teile dargestellt zu haben, um die es da geht. Weiter in dem Artikel geht es dann um die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung. Also womit müssen wir uns da auseinandersetzen? Das ist erstens die direkte Arbeit mit den Menschen. Na klar, also was einmal Digitalisierung einfach so als Thema quasi in der Arbeit und natürlich Einsatz von digitalen Medien, Geräten, Hilfsmitteln in der direkten Arbeit mit Menschen. Die gesellschaftliche Entwicklung, das hatten wir vorhin schon. Drittens, professionelles Selbstverständnis. Das ist dann halt auch immer die Frage, mit welcher Begründung nutze ich welche Aspekte der Digitalisierung, auch sehr spannend. Und natürlich die Organisationen, wo wir wieder damit wären, dass die Digitalisierung von Organisationen auf so einer etwas höheren Ebene auch sehr relevant ist und noch viel Herausforderungen bietet. Dann haben wir natürlich auch komplexe Anforderungen im Zuge der Digitalisierung, ne, einfach genau dadurch, dass da so viel Verschiedenes mit reinspielt und das irgendwie mit allem zu tun hat. Und da haben wir so ein paar Kriterien aufgelistet. Das erste ist die Funktionalität. Ja, also wenn ich einen Aspekt von Digitalisierung irgendwo etablieren will, dann muss das funktionieren. Und zwar so, wie es für die Menschen, die damit arbeiten, auch sinnvoll ist und zielführend ist. Die Verbreitung. Also wenn was funktioniert, wenn was gut ist, dann sollte das natürlich auch verbreitet werden und geteilt werden mit anderen Menschen. Erstmal natürlich so in Trägern, zwischen den Teams und natürlich dann auch darüber hinaus, wie man das nutzt und was da eigentlich so der Mehrwert dabei ist. Die Stabilität, ne? Also so zum Beispiel Programme wie, was weiß ich, wenn ich jetzt sowas wie Jitsi, Big Blue Button als Konferenz Tool nutze, dann sollte das natürlich auch stabil sein. Bedeutet, ich brauche eine stabile Internetverbindung, die immer da ist, die immer stabil ist. Und das ist halt traurigerweise gerade in Deutschland noch ziemlich hinten dran. Das ist ein ganz schönes Armutszeugnis für ein ja, wirtschaftlich gesehen so reiches Land. Die Zugänglichkeit für verschiedene Personengruppen steht hier noch in Klammern. Natürlich ist die Frage, mit was für Menschen arbeite ich eigentlich und was für Medien beispielsweise ermöglichen da eigentlich welchen Zugang? Ja, wenn ich mit älteren Menschen arbeite, brauche ich keine Präsenz auf TikTok, ja, um das mal so ganz platt zu sagen. Ich glaube, das ist damit gemeint. Die Kompatibilität zur vorhandenen Technik, sehr spannende Frage, weil Technik wird ja schon die ganze Zeit benutzt. Ja. Es ist ja nicht so, dass halt alles komplett offline und komplett analog funktioniert. Das wäre ja auch Irrsinn. Und dann ist natürlich zu gucken, okay, was sind gute Tools, die wir nutzen, die funktionieren für uns, die auch irgendwie Teil unserer Kultur und unserer Arbeit geworden sind, die wir schätzen. Und wie lassen sich die mit neuer Technik verbinden, ohne die vielleicht zu ersetzen und dann wieder so ein Gefühl von Unsicherheit auszulösen. Dann Punkt, was ist das jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unter den Kriterien Kosten bzw. Kostenfreiheit. Ja, also welche sozialen Träger haben eben mal das Geld, ein paar hundert Euro oder sogar teilweise mehr, mal so ein Programm für einen ganzen Träger zu besorgen? Also soziale Arbeit ist größtenteils darauf angewiesen, dass diese Tools kostenlos sind. Das ist natürlich, kann einen Qualitätsmangel darstellen, einen erheblichen, weil natürlich Kostenfreiheit oft mit dem Zugang zu den eigenen Daten einhergeht. Ja, gib mir deine Daten, dafür kannst du das kostenlos nutzen. Und dann sind wir gleich beim letzten Punkt, nämlich Datenschutz. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo die meisten schon die Augen verdrehen. Ich kann es auch verstehen. Ich finde es halt super, super wichtig. Das ist mir auch immer ein großes Anliegen. Aber natürlich habe auch ich da keinen Bock drauf. Ja, also dann sich da erstmal mit zu beschäftigen, sich da einzulesen, irgendwelche Weiterbildungen zu machen. Ja, dann irgendwie ein Konzept fürs eigene Team oder für einen Träger auf die Beine zu stellen, dann noch hoffen, dass das alles nicht zu viel kostet oder vielleicht sogar, dass es gar nichts kostet, der Datenschutz irgendwie eingehalten ist und ich trotzdem meine Zielgruppen gut erreiche damit. Ja, das ist ja, hört ja schon bei sowas wie WhatsApp theoretisch auf, auch bei Instagram und dergleichen kann man sich das fragen, ob das überhaupt nutzbar ist nach Datenschutzrichtlinien, nach Berufsethik, wo wir dann auch noch mal hinkommen. Und da muss man natürlich abwägen, ne? Will ich jetzt so 100% datenschutzkonform sein, dann kann das damit einhergehen, dass ich meine Zielgruppe kaum noch erreiche digital. Das sind erstmal so Kriterien der komplexen Anforderungen und da haben wir dann Faktoren, die da reinspielen, wo ich jetzt schon einige immer genannt habe, ne? Zeit und Geld, erstmal klar. Professionelle Handlungsprinzipien, beispielsweise die Niedrigschwelligkeit, der Lebensweltbezug, die Partizipation. Das kann natürlich beiderseits interessant werden. Also einmal als Argument für digitale Aspekte, wenn ich zum Beispiel sage, naja, ich weiß genau, es gibt Leute, die würden sich an Entscheidungen beteiligen, wenn sie digital verfügbar wären, diese Beteiligung. Oder auch zum Beispiel Fragebögen mal online rumzuschicken, um irgendwas zu evaluieren oder irgendeine Art Analyse der Zielgruppe zu machen. Andererseits kann ich natürlich auch sagen, ja gut, wir haben hier Menschen, die mit Technik weniger gut klarkommen. Natürlich können wir mit denen daran arbeiten, wenn die das möchten, dass die damit besser klarkommen. Aber wir können das jetzt nicht einfach nutzen und davon ausgehen, dass sie damit klarkommen, sozusagen. Ein weiterer Faktor sind die individuellen Kompetenzen. Also kann ich selber überhaupt damit umgehen? Das ist nochmal sehr spannend, da kommen wir dann aber später nochmal drauf auf der Teamebene. Dann haben wir die Trägerphilosophien, klar, muss man immer gucken, ob sich da irgendwas widerspricht oder nicht. Und die Haltung der jeweiligen Fachkräfte, zumindest bezogen auf den Umgang mit digitalen Lebenswelten. Ja, es geht ein bisschen in die Richtung, dass wir uns natürlich in den Teams vor allen Dingen darüber unterhalten sollen, wie wir damit gern umgehen möchten. Und wie weit unsere eigenen Lebenswelten eigentlich schon digital geprägt sind. Weil wenn dann jetzt zum Beispiel in der Jugendarbeit irgendwelche Erwachsenen versuchen, digitale Lebensräume sich zu erschließen, die ganzen Codes dort gar nicht kennen, wie man sich im Normalfall verhält, ja, all diese Dinge und dann da so reinstolpern, seriös wirken wollen und irgendwie authentisch, das kann natürlich dann schwierig werden. Und der quasi letzte Punkt hier unter den komplexen Anforderungen sind die Kompetenzen, die wir brauchen. Einmal für die Begleitung junger Menschen auf Social Media. Also Menschen, gerade junge Menschen, verbringen halt auch einfach immer mehr Zeit auf Social Media. Also es ist eher so ein hybrides Erlebnis mittlerweile. Und da kann man natürlich mit jungen Menschen drüber sprechen, um ja, entweder Gefahren vorzubeugen, aber man muss es ja auch nicht nur als Gefahr immer sehen, sondern auch irgendwie die großartigen Möglichkeiten darin zu erkennen. Beratung einer Familie aus der Ferne wäre eine weitere Kompetenz. Ja, recht klar, denke ich. Durchführung von Beteiligungsprojekten im analogen wie im digitalen Raum, also Hybrid. Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Ich denke, das ist auch sehr klar. Dateiverwaltung eines Dachverbands und seiner Mitglieder. Ja, das ist dann schon nochmal eine andere Nummer, Dateiverwaltung. Da will ich jetzt aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber ich denke, so als vier Beispiele für Kompetenzen, die in verschiedenen Handlungsfeldern gebraucht werden, ist das schon mal ganz hilfreich. Und jetzt noch aus dem Korax-Artikel, Seite 16, ein Zitat. Wo lernen Sozialarbeitende diese Kompetenzen? Im Studium oder ausschließlich in Weiterbildung? Welchen Anteil sollte Digitalisierung im Studium sozialer Arbeit haben? Auf welche Art und Weise werden grundlegende Kompetenzen vermittelt? Als eigenes Fach oder beispielsweise verknüpft mit Methoden sozialer Arbeit? Müssen Sozialarbeitende das wirklich können oder bräuchten Träger mehr Geld, um beispielsweise InformationstechnikerInnen, MedienpädagogInnen oder auch SoftwareentwicklerInnen anzustellen, um interdisziplinär zu arbeiten? Ja, eine ganze Menge Fragen, die eine ganze Menge spannendes Diskussionspotenzial bieten, auf die ich jetzt hier auch nicht irgendwie eine Antwort oder meine Meinung geben will, sondern die wirklich mal als so ein paar Fragen oder vielleicht sogar Streitpunkte stehen lassen. Da könnt ihr ja gern mal mit euren KommilitonInnen, KollegInnen, Interessierten oder auch DozentInnen mal gern ins Gespräch gehen und da mal eine Diskussion zu starten, wie denn das genau eigentlich ablaufen sollte. Damit sind wir bei Punkt 2, digitale Kompetenzen in der sozialen Arbeit. Hier kommen jetzt diese Ebenen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das ist ein ganz kurzer Punkt. Wir gucken mal kurz in die drei Ebenen rein. Ja, es sind wieder Makro-, Meso- und Mikroebene, wie schon so oft. Und die Makroebene der Digitalisierung ist halt eine systemische. Ne? Und das ist klar, muss irgendwie alles gut miteinander vernetzt sein, es muss die Infrastruktur da sein, alles Mögliche. Und hier ist als quasi Beispiel oder als Teil dieser systemischen Digitalisierung die Demokratisierung mit drin. Ja, das ist erstmal, also ich könnte da jetzt sehr lange drüber reden, denke ich. Ich werde nur mal einen kurzen Einblick geben. Also Demokratisierung bedeutet ja, dass auch die Digitalisierung nach den Grundsätzen einer Demokratie, zum Beispiel mit der Entsprechung der Menschenrechte, genau, der Kinderrechte und was auch immer alles einhergeht. Und da sind natürlich wahnsinnig viele Herausforderungen mit verbunden. Das kann anfangen mit sowas wirklich sehr speziellen wie Hasskommentare, wie damit umgegangen wird, werden Profile von irgendwelchen Menschen gesperrt, gelöscht, Zugang verwehrt, oder auch wie ist der Zugang zu den ganzen Tools, was kostet da, wie viel, was hat das alles mit Privilegien zu tun, und mit Ressourcen und Kapital, was wir auch haben oder nicht haben, das sollte da alles mit bedacht werden. Dann sind wir in der Meso-Ebene. Das ist so die Netzwerk- und jetzt vor allen Dingen in der Arbeit die Team-Ebene. Ja? Da geht es vor allen Dingen um die Ausstattung. Also was habe ich denn eigentlich hier im Team, was ich nutzen kann? Also haben wir zum Beispiel jetzt alle einen Laptop oder einen Rechner hier stehen, haben wir alle ein Diensttelefon, kann das schon mal irgendwie alles sinnvoll miteinander verknüpft werden? Haben wir zum Beispiel synchronisierte Kalender auf unseren Geräten, wo wir immer von allen in unserem Team wissen, was geht da gerade ab, wo sind die, was ist da gerade wichtig und vor allen Dingen auch, wenn mal jemand ausfällt, was muss übernommen werden? Sowas zum Beispiel fällt mir da ein. Und die Mikroebene der Digitalisierung ist dann wirklich einzelne Fachkräfte. Und da haben wir zum Beispiel den Punkt Dokumentation. Ja, also wenn ich jetzt bei mir an die mobile Jugendarbeit denke und ich habe zum Beispiel gerade Beratungszeit und das ist dann quasi eine Einzelarbeit als Methode und das möchte ich dann dokumentieren. Die Person war vielleicht vorher schon zweimal da und dann gucke ich mir an, gut, ich könnte das jetzt alles auf ein Blatt Papier schreiben, aber wir haben ja einfach auch, wir sind online miteinander vernetzt mit unseren Geräten. Bedeutet, ich kann die jeweilige Online-Plattform, eine Cloud, natürlich eine gesicherte, verschlüsselte Cloud dazu nutzen, um das dort zu dokumentieren. Und mein Team und alle, die ich da noch freigebe, haben dann da Zugriff darauf, um die Dokumentation auch zu sehen. Vielleicht bin ich nächste Woche, wenn wieder Beratungszeit ist, krank oder habe einen anderen Termin. Und die Person kommt wieder, bisher habe aber immer nur ich die beraten und meine KollegInnen können jetzt in die Doku gucken. Also das brauche ich ja jetzt nicht erzählen, wozu Dokumentation da ist. Ne? Aber der Zugriff darauf, das ist halt hier das Wichtige. Wie schnell komme ich da ran und weiß ich auch, wo sich das befindet? Das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene. Genau, das sind diese Ebenen, Makro, Meso, Mikro. Und dann kommen aber noch weitere digitale Kompetenzen dazu, ja, die Datenverarbeitung, die Kommunikation, die Erstellung von Inhalten, das ist auch bei mir auf Arbeit immer wieder ein Thema, da wir ja in der Jugendarbeit schon versuchen, regelmäßig so 2-3 Mal die Woche auf zumindest Instagram aktiv zu sein, entweder einen Beitrag oder eine Story oder irgendwas zu posten. Genau, und da diese Inhalte müssen halt erstellt werden. Also da kann ich vielleicht mal eine kleine Programmempfehlung, da wir ja gerade bei dem Thema sind, auch zu verbreiten, was funktioniert. Canva, Canva, ein großartiges Tool, um Social-Media-Inhalte zu erstellen. Die Basisversion ist kostenlos und ihr könnt die Pro-Version freischalten, wenn ihr einen gemeinnützigen Träger habt, also einen sozialen Träger. Dann müsst ihr einfach da, weiß gar nicht, was man da hinschicken muss, diese Gemeinnützigkeitsbestätigung und noch irgendwas. Und dann wird das freigeschalten und dann hat man die Pro-Variante und kann da wahnsinnig viel coole Sachen machen, auch eigenes Zeug hochladen. Aber da ist an Grafiken, Bildern, Designs ist da schon so viel vorhanden, auch gute Beispiele. Man kann das alles animieren und ja, also es ist wirklich cool gemacht. Das kann ich nur empfehlen. Allerdings muss man sich da natürlich auch ein bisschen einarbeiten. Ne? Das ist wie, wenn man jetzt irgendwie ein neues Grafikprogramm oder ein neues Zeichenprogramm oder sowas hat, da muss man sich erstmal vertraut mitmachen. Dann weitere digitale Kompetenzen, die Sicherheit. Das hatten wir vorhin schon. Problemlösung. Ja, was bedeutet eigentlich Problemlösung digital gesehen? Auch eine spannende Frage. Digitale Rollenkompetenzen. Verändert sich eigentlich meine Rolle, wenn ich in Social Media aktiv bin? Auch eine spannende Frage zur Selbstreflexion. Individuelle digitale Kompetenz, ne, das ist dann wieder, okay, wie nutze ich das eigentlich? Wie bin ich versiert damit? Die Ausbildung digitaler Kompetenzen, ne, also wenn wir in Zukunft Menschen haben wollen, Fachkräfte, die das können, weil das irgendwie Teil unserer Arbeit ist, wie gewährleisten wir, dass das irgendwie in der Ausbildung auch Raum findet? Ne? Da erinnere ich an das Zitat aus dem Korax-Artikel, aus dem letzten Punkt, das letzte. Und die organisationale Digitalkompetenz, ja, das ist dann wieder die Ebene höher, wo man dann immer gucken muss, wie zufrieden man damit ist und vielleicht auch einfach mal ein bisschen was fordern muss nach oben und zu sagen, ey, das kann nicht sein, dass wir hier, keine Ahnung, unsere Sachen immer noch bei Google oder was weiß ich wo speichern, das ist einfach nicht mehr datenschutzkonform und genau, da muss jetzt endlich mal was gemacht werden. Genau, das war Punkt 2. Jetzt sind wir bei drittens. Digitale Transformation umsetzen. Das ist jetzt natürlich wieder eine sehr spannende Frage, wie wir das eigentlich machen, wenn wir da jetzt irgendwas implementieren wollen und nicht nur einzelne Sachen, sondern wirklich von einer umfassenden Digitalisierung reden. Das Allerwichtigste ist, von den Möglichkeiten auszugehen. Ja, das ist zwar so ein etwas begrenzter Blick, würde ich mal sagen, aber es ist ja einfach ein realistischer Blick. Ja, welche digitalen Vorarbeiten haben Sie bereits geleistet, könnte die erste Frage sein. Also was ist da, wo angeknüpft werden könnte? Welche Tools und Programme werden bereits genutzt? Hatten wir vorhin schon. Welche zeitlichen und finanziellen Ressourcen haben Sie zur Verfügung? Da muss man sich natürlich drüber unterhalten. Kann jetzt auch wieder so ein bisschen von uns erzählen. Also im Team haben wir jetzt keine direkte Vereinbarung, aber man könnte sich zusammensetzen und drüber reden, okay, wie viel Zeit pro Woche wollen wir mit Social Media verbringen? Genau, und macht das eher eine Person, machen das alle? Das könnten dann so Fragen sein. Wen kennen Sie, der oder die Sie unterstützen könnte? Na, auch immer eine Frage. Ist natürlich in der Jugendarbeit sehr, sehr cool, weil wir kennen natürlich sehr viele Menschen, die uns unterstützen könnten, denn das sind die jungen Menschen. Und welche Kompetenzen haben Ihre MitarbeiterInnen, die Sie nutzen können? Na, also wenn ich jetzt wieder auf der Teamebene bin, aber man kann natürlich auch in andere Ebenen gehen. Was bei mir zum Beispiel so, ich hatte vor meinem Praktikum vor 2,5 Jahren ungefähr noch nie Instagram benutzt. Ich hatte dann ein Instagram, also ein Praktikum Instagram-Profil, wo ich aber nahezu nichts mitgemacht habe. Also war auch wenig Zeit für. Es war auch im Sommer. Und jetzt bin ich ja seit ein bisschen über einem Jahr in meinem Projekt angestellt und da war natürlich vom ersten Tag an Social Media ein Thema, vor allem Instagram. Und ich bin da sehr froh, dass meine beiden KollegInnen mich da so gut immer mitgenommen haben, mir das alles erklärt haben, gezeigt haben. Natürlich ist mir das nicht fremd, wie sowas funktioniert, aber wie es dann im Detail funktioniert, wie man zum Beispiel eine Story erstellt auf einem Gerät bei uns und wir haben alle so personalisierte Profile auch und ein Projektprofil, also haben wir zu dritt 4 Profile. Wie reposte ich denn eine Story zum Beispiel? Oder allein die Sache, das ist ja tatsächlich erst ein paar Wochen bei mir her, weiß nicht, ob ihr das kennt, bei Instagram kann man natürlich auch so Personal Messages schreiben und dann bekommt man ja so Anfragen. Und wenn man, also zumindest ist es bei mir so gewesen, wenn ich dann auf dieses Symbol gehe für die Nachrichten, wird mir bei Anfragen aber nicht nochmal irgendein Zeichen oder mit irgendeiner Farbe hinterlegt, angezeigt, dass es eine Anfrage gibt, sondern da stand mal in irgendeiner Push-Mitteilung, dass es eine Anfrage gibt, aber ich muss da erst draufdrücken, um zu sehen, ob es Anfragen gibt oder nicht. Und lauter so Sachen, genau, das hilft dann natürlich wahnsinnig, wenn du Leute im Team hast, die dir das alles erklären und zeigen können. Echte Probleme als Ausgangspunkt, der nächste wichtige Punkt bei Transformationen und wie wir sie umsetzen. Und zwar der Punkt, manchmal ist weniger mehr. Ja, zu viele Funktionen können überfordern und keine Lösung für nicht vorhandene Probleme umsetzen. Es geht hier nicht darum, Digitalisierung um jeden Preis zu machen. Ich brauche nicht alles komplett digitalisiert. Ich muss nicht, keine Ahnung, ich kann damit total cool sein, mein Stundenzettel mit Stift und Papier zu führen. Wenn ich da keinen Mehrwert drin sehe und das nicht gefordert ist, irgendwie vom Träger, das digital zu machen, warum sollte ich? Wenn ich da ein gutes Ablagesystem habe, da geht nie was verloren. Irgendwie, mir fällt nicht irgendwie nach der Arbeit ein, oh, ich habe vergessen, meine Arbeitszeit einzutragen. Ich logge mich nochmal schnell ein, bevor ich es vergesse. Wenn sowas einfach nicht vorkommt, ja, wenn diese Probleme nicht existieren, dann brauche ich das auch nicht umsetzen, weil warum sollte ich? Weil letztendlich ist ja die Vorbereitung darauf, das Lernen des Nutzens, das frisst ja alles wieder Ressourcen. Genau, also wirklich echte Probleme als Ausgangspunkt nehmen. Was wäre denn da ein gutes Beispiel? Ah ja, wir auf Arbeit haben unseren Streetwork-Bus und wenn wir so Platzangebote und Aktionen machen, wie zum Beispiel eine Graffiti-Aktion, dann müssen wir diesen Bus natürlich mit Unmengen an Zeug vollpacken und fragen uns halt immer wieder, ob wir alles haben und dann kommt immer aus jeder Richtung, hast du daran gedacht, haben wir daran gedacht, ist das schon da und dann gibt es nochmal einen Blick und dann wird das eingepackt Und es ist unglaublich selten, dass wir nichts vergessen, weil es einfach so viele verschiedene Dinge gibt, die sinnvoll sind, dabei zu haben. Ja, und wenn es nur mal irgendwie eine Schere ist oder so, die wir dann auf einmal nicht dabei haben, um so Sticker auseinanderzuschneiden, mit denen man den Namen auf die Trinkbecher schreiben kann, dass man die dann wieder abmachen kann. Ja, lauter so Sachen. Und natürlich könnten wir uns das irgendwo aufschreiben. Das Problem ist, wenn man das aufschreibt, ist es schwierig, das abzuhaken, weil das machen wir ja oft. Und dann sind da ganz viele Häkchen oder Durchstreichen, funktioniert auch nicht, weil wir die Listen immer neu schreiben müssten. Und deswegen haben wir uns eine Checklisten-App besorgt. Die ist synchronisiert auf allen drei Mobiltelefonen, die wir auf Arbeit haben, unsere Diensttelefone. Und da können wir dann abstreichen, was wir eingeladen haben. Und das ist halt wirklich großartig, weil das ist ein Problem, das hat real existiert. Wir hatten eine digitale Lösung dafür, uns überlegt, geguckt, ob es so eine App gibt. Und gibt es natürlich, weil es gibt Apps für alles. Die ist auch noch kostenlos, womit wir wieder bei dem Punkt von oben wären. Und genau, wir lernen gerade, das zu nutzen. Weil natürlich müssen wir uns auch immer wieder daran erinnern und das auch irgendwie kulturell einbinden, dass das so ein fester Bestandteil wird. Ja, so als kleines Beispiel. Und Digitalisierungsstrategien erarbeiten ist hier der letzte Punkt unter den Transformationen. Und da kann man sich zum Beispiel an das St. Galler Management-Modell wenden. Ja, also das würde ich jetzt nicht nochmal aufarbeiten, weil das hatten wir schon in der Management-Folge zu Sozialmanagement. Na, da haben wir die Punkte Umwelt, Anspruchsgruppen, Interaktionsthemen, Strategie, Struktur und Kultur, Prozesse und Entwicklungsmodi drin. Ich hatte jetzt einiges davon schon immer mit so eingebaut, ohne das genau so zu benennen, wie das in dem Modell ist. Aber ja, guckt entweder mal nach dem St. Galler Management Modell im Netz, da gibt es auch so ganz nette Grafiken zu, oder hört euch die Folge nochmal an, wenn ihr da nochmal mehr drüber wissen wollt. Aber das ist quasi nochmal eine Ebene drüber, wie Digitalisierung dann gut erarbeitet werden kann. Jetzt sind wir bei Punkt 4, relevante Bereiche für die Praxis der sozialen Arbeit. Da haben wir hier 4 Stück, es gibt sicher mehr, aber die sind hier aufgeführt. Und da haben wir einmal die Profession. In der Profession haben wir zum Beispiel, ich nehme mal jetzt einen Punkt heraus, den Datenschutz, ja, der dann im Sinne der Menschenrechte passieren sollte. Das bedeutet zum Beispiel Standort- und Spracherkennung und Informationen aus der Kommunikation, die können ausgenutzt werden für personalisierte Werbung. Und das ist natürlich eine Frage, können wir das zulassen, dass wir junge Menschen ermutigen, Plattformen zu nutzen, in denen also Daten von ihnen erhoben werden, was ihnen ja oft selber gar nicht so bewusst ist, würde ich einfach mal behaupten. Oder also so würde ich es nicht sagen, nicht, dass es den jungen Menschen nicht bewusst ist, sondern dass vielleicht auch so eine Tragweite oder was eigentlich mit Daten passiert und wer so daran verdient, dass das wahrscheinlich vielen nicht so klar ist, weil das auch gar nicht so einfach ist, finde ich, irgendwie zu durchblicken. Und da haben wir den Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der heißt Schutz vor willkürlichen Eingriffen ins Privatleben. Und personalisierte Werbung könnte ein Eingriff ins Privatleben sein. Und über dieses Risiko sollten wir die AdressatInnen dann informieren und da auch immer wieder drüber sprechen und so auch Datenschutzdiskurse mitgestalten, zum Beispiel im Träger, wirklich unsere Stimme zu erheben, wie ich vorhin meinte, dass wir auch die Menschen, die in der Verantwortung sind, da auch mal in die Verantwortung nehmen und sagen, dies und jenes muss sich jetzt ändern, wir haben hier Standards, die wir nicht erfüllen können, so können wir das nicht weitermachen. Und wir sind auch nicht bereit, irgendwie unter diesen Umständen so weiterzuarbeiten. Das ist unser Recht. Und das dürfen wir und das sollten wir auch, um unsere Profession und die Verantwortung, die wir damit haben, auch ernst zu nehmen. Genau, wir haben dann natürlich auch sowas wie Chancen, Risiken, Potenziale in der Profession, organisationale Strukturen, Hierarchien, wo man natürlich gucken muss, okay, wer entscheidet hier worüber, wer darf eigentlich wo mitentscheiden. Das wäre jetzt so diesen einen Bereich, den ich mir rausgegriffen habe, aus dem großen Bereich Profession. Der nächste große Bereich sind die Praxisfelder. Ja, da haben wir zum Beispiel einmal in Einrichtungen und Organisationstypen. Es ist unterschiedlich, ob ich aufsuchend arbeite, in der offenen Jugendarbeit oder in der Schulsozialarbeit. Digitalisierung hat da jeweils einen anderen Stellenwert. Zum Beispiel in der Schulsozialarbeit bin ich ja einfach in der Institution Schule, auch wenn die nicht mein Arbeitgeberin ist. Aber die digitale Struktur, die ist da und die muss ich irgendwie nutzen. Vielleicht kann ich im Kleinen noch Sachen erweitern, die ich vielleicht noch brauche. Aber erstmal ist die Infrastruktur quasi vorgegeben. Das ist jetzt bei einer offenen Jugendarbeit anders, ja, in der ich irgendwie zum Beispiel den offenen Jugendtreff gestalten kann, und bei der aufsuchenden Arbeit nochmal ganz anders, wo dann vielleicht die Frage ist, okay, brauche ich in meinem Bus eigentlich ein mobiles WLAN, damit irgendwie Menschen auch ohne ihr Datenvolumen immer wieder strapazieren zu müssen, auf öffentlichen Plätzen irgendwie auch mal Videos schauen können oder was auch immer. Dann haben wir Angebotsstrukturen, ne? Die Kontaktmöglichkeiten. Also wie kann Kontakt mit uns aufgenommen werden? Sehen wir das auch immer, ja? Wenn uns jemand auf Instagram schreibt, haben wir da die Push-Nachrichten aktiviert oder eher nicht, weil uns das vielleicht auch überfordert? Vielleicht haben wir im Team auch gesagt, nee, und von den und den Apps nehmen wir keine Push-Nachrichten, weil uns das immer wieder ablenkt von anderen wichtigen Prozessen. Könnte sein, über sowas muss man dann alles reden. Gemeinsame Aktionen wie zum Beispiel Spiele online oder auch hybrid zu gestalten, ja, das ist auch für verschiedene Praxisfelder verschieden möglich. Weiterer Punkt hier sind die Zielpersonen und AdressatInnen. Jugendliche beispielsweise erwarten digitale Präsenz. Den kannst du nicht irgendwie, kannst du schon noch machen, so Zettel in die Hand drücken und sowas. Das funktioniert natürlich auch, aber du catchst natürlich viel mehr Menschen, wenn du eine digitale Präsenz hast. Und wir merken das auch immer, dass so bei irgendwelchen Sachen, die wir anbieten auf Plätzen, dass Menschen sowohl digital als auch analog irgendwie Informationen wichtig finden. Ja, manche Menschen fahren am Skateplatz vorbei und sehen, wie wir auf einer großen Graffiti-Wand die Werbung für nächsten Freitag gemalt haben und denken sich, oh cool, denke ich dran, gehe ich hin. Andere sind nur da, weil sie es auf Instagram gesehen haben. Ja, auch hier haben wir natürlich sowas wie Datenschutz, Chancen, Risiken, das Thema Homeoffice und Praxisfelder. Wo macht das Sinn? Ich denke zum Beispiel gerade an die mobile Jugendarbeit im Winter. Gibt es da sinnvolle digitale Arbeiten, die wir vielleicht mal in der Woche Homeoffice oder vielleicht sogar länger Homeoffice mal zu Hause erledigen können oder eher nicht? Nächster großer Bereich, AdressatInnen. Ja, und hier haben wir diese ganzen Schlagworte, Zugänge, Lebenswelten, Zielgruppen, auch wieder Datenschutz, Bedarfe und Erwartungen. Ja, das ist auch wichtig. Was erwarten denn die jungen Menschen von uns, wie wir mit Digitalisierung umgehen in der Jugendarbeit? Würde ich jetzt mal nicht hier größer drauf eingehen, auf einzelne Punkte. Genau wie im letzten Punkt, Datenschutz ist nochmal ein extra großer Punkt. Ne? Da gibt es die rechtlichen Grundlagen einerseits. Es gibt Kinder- und Jugendmedienschutz. Wir brauchen Wissen und Kenntnisse über Datenschutz. Umsetzungsebenen, wie setzen wir den Datenschutz denn eigentlich um? Also was muss konkret alles getan werden, damit wir das einhalten? Das Triple-Mandat, ja, von wem kommt hier welcher Auftrag und hält das alles den Datenschutz ein? Und Aufklärung und Bewusstheit natürlich erstmal von uns selber und dann, wie auch vorhin schon erwähnt, auch mit Menschen darüber sprechen, vor allen Dingen mit jungen Menschen, deren Nutzung ja meistens nochmal deutlich höher ist als von älteren Menschen. Und wir haben jetzt Punkt 5, die Beispiele. Da habe ich einen Artikel, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, welche Ausgabe das ist. Ich würde sagen, es ist ungefähr 2 bis 3 Jahre alt, die Ausgabe von Forum Sozial. Das ist die Fachzeitschrift des DBSH. Und genau, mit einer Mitgliedschaft beim DBSH kriegt ihr die zum Beispiel 4-mal im Jahr. Auch mal sehr coole Artikel drin. Und da habe ich einen Artikel gelesen von Marc Hasselbach, Soziale Arbeit im Darknet. Das fand ich sehr spannend. Für wen jetzt Darknet tatsächlich immer noch nicht wirklich ein Begriff sein sollte, informiert euch da gern drüber. Das würde ich jetzt einfach mal voraussetzen, dass man zumindest eine Idee davon hat und auch nicht nur so eine defizitäre Idee, was Darknet eigentlich bedeutet. Darknet als freier Raum, hat der Herr Hasselbach da vorgeschlagen, es ist so anzusehen. Der begibt sich da tatsächlich in ziemlich krasse Foren zum Beispiel. Zum Beispiel beteiligt er sich an Diskussionen über Suizidmethoden oder Flucht oder Beschaffung von Substanzen. Oder auch das Lesen von verbotener Literatur, die dann online verfügbar gemacht wird. Ja, da beteiligt er sich, also er beteiligt sich nicht dabei, irgendwie da im Thema groß mit zu sein, wie man jetzt am besten Drogen kaufen kann, sondern eher so eine nachfragende Rolle, würde ich jetzt sagen. Aber er macht sich sichtbar als Sozialarbeiter und das ist eine sehr spannende Sache, denn er sagt, ob man Sozialarbeiterin ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache, man ist Teil des digitalen Raums. Also man kann, laut ihm, in einem Darknet-Forum, wo es um wirklich krasse Themen geht, reinschreiben, dass man Sozialarbeiter ist, dass man eine bestimmte Zielstellung hat, warum man gerade in diesem Forum ist. Und das ist aber so lange okay, wie man nicht von einem auf den anderen Tag sagt, okay, ich mache jetzt Arbeit im Darknet und fange damit an, habe gar keine Ahnung, wie das alles funktioniert, was da los ist und bin total unauthentisch, wie vorhin mit dem Social Media das Beispiel, sondern ich muss wirklich Teil dieses digitalen Raums sein. Ich muss verstehen, warum Menschen diese digitalen Räume suchen. Ich muss auch wertschätzen, dass es diese digitalen Räume gibt, diese nicht kontrollierten. Und im Bestfall brauche ich eine eigene Darknet-Seite mit Kontaktmöglichkeiten. Ja, also bloß weil immer so dieses Verbots- und Kriminalitätslabel über Darknet liegt, heißt das ja nicht, dass das zutrifft. Ich kann natürlich im Darknet eine ganz authentische, seriöse, professionelle Seite anlegen. Da hindert mich überhaupt niemand dran. Und das gibt es auch. Und ja, das ist doch eine sehr, sehr spannende Arbeit. Wirklich eine aufsuchende Arbeit im Darknet quasi zu machen. Ja, spannender Artikel. Nächstes Beispiel, smarte Jugendarbeit. Zitat, nämlich die EHS, also die Evangelische Hochschule hier in Dresden, die hat das vorher, ja, gemacht, ist jetzt das Wort, was mir einfällt, aber die haben das etabliert, würde ich sagen. Und dazu erstmal ein Zitat, das ist nämlich EU-finanziert. Und die smarte Jugendarbeit ist eine innovative Entwicklung der Jugendarbeit, die praktische digitale Jugendarbeit umfasst und eine Qualitäts- und eine Politikkomponente einschließt. Ja, also dass halt wirklich an verschiedenen Ebenen interdisziplinär auch daran gearbeitet wird, okay, wie etablieren wir das? Wie machen wir das gut? Und digitale Medien und Technologien werden hier sowohl als Werkzeuge als auch als Aktivitäten, zum Beispiel bei der gemeinsamen Produktion von Werkzeugen, oder auch als Inhalte gesehen. Und die Herausforderung in Social Media, nicht nur Schnelllebigkeit der Trends und Apps zu sehen, sondern vor allem die Logiken der Formate, ist hier ein wichtiger Punkt. Und das ist auch, was ich jetzt so in einem Jahr Instagram auf Arbeit erlebt habe. Klar gibt es so viele Trends und viel verändert sich, aber es gibt immer eine Logik. Und wenn man sich die erstmal erschlossen hat, dann kommt man da auch viel besser klar. Ja, hier haben wir wieder dieses Jugendliche erwarten digitale Präsenz. Jugendliche als Digital Natives, sie sind die ExpertInnen, wir sind die Lernenden. Das ist auch ein sehr wichtiger Rollenwechsel, auch um so Macht- und Hierarchiesensibel zu arbeiten. Es ermöglicht eine Partizipation, hatten wir vorhin schon. Permanente Qualitätsüberprüfung nötig. Na, also ich denke mal, in diesem Projekt der smarten Jugendarbeit ist halt immer wieder, deswegen dieser Forschung und Qualitätskomponente, dass halt immer wieder evaluiert wird mit den Daten, die man hat. Und PraktikerInnen werden hier zu ForscherInnen, ja, also die PraktikerInnen bewerten selbst, wie gut das funktioniert. Und Networking der Fachkräfte, ja, das dann in der Politik eher, also dass auch eine Vernetzung da stattfindet. Und das letzte Beispiel, was ich noch habe, heißt einfach WLAN. Ich habe hier ein Zitat. Ich habe das in alten Aufzeichnungen gefunden aus dem Seminar. Ich weiß nicht mehr, woher ich das habe. Aber hier steht, zu Hause ist da, wo ich WLAN habe. Und ja, deswegen würde ich sagen, WLAN ist mittlerweile ein Standardservice, wenn ich irgendwo eine Stelle habe und ich habe da kein nutzbares WLAN, entweder einen Gast-Account oder einen freien Account, dann ist das nicht mehr zeitgemäß. Und was wir zum Beispiel haben, was ich auch sehr empfehlen kann, der Chaos Computer Club unterstützt dabei. Freenet heißt das. Also du kannst bei dir einen Router reinstellen und der ist dann einfach komplett frei und ohne Passwort nutzbar. Und das Gute daran ist, dass du nicht dafür haftest, wenn da irgendwas mitgemacht wird, was vielleicht strafbar ist oder sowas, sondern du brauchst überhaupt keine Gedanken machen, kannst es einfach bei dir reinstellen, das anbieten, Leute können es nutzen und fertig. Und das ist eine ziemlich coole Sache, relativ unkompliziert. Und ja, da kann man natürlich auch jetzt im aufsuchenden Kontext überlegen, kriegt man sowas auch in den Bus gebaut oder aufs Lastenrad oder was auch immer. Ja, spannende Sachen. Also Digitalisierung, Riesenthema. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu abstrakt, sondern auch so ein bisschen greifbar mit vielleicht ein paar Geschichten aus meiner Praxis. Dann bleibt mir wie immer nur übrig, ja, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir einen Discord-Server haben. Der Einladungslink ist in der Podcast-Beschreibung, wo auch immer ihr den hört. Genau, einfach draufklicken, wenn ihr schon ein Profil habt, einfach beitreten. Wenn nicht, einfach schnell ein Profil erstellen. Auch gerne zum Austauschen nutzen. Wir sind da schon eine ganze Menge Leute. Da sind auch die Zusammenfassungen als PDFs der ganzen Folgen runterzuladen und jede Menge Empfehlungen, womit man sich so beschäftigen kann, ob das Podcasts, Filme, Bücher, Games, Websites oder sonst irgendwas sind. Genau, und natürlich können auch immer Fragen gestellt werden. Ihr könnt da auch gerne mich kontaktieren. Genau. Und sonst, wie immer, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, verstehe. Ja, klar, da verstehe ich Sie. Ja. Ja, vierstelliger Betrag für Sekt, das klingt erstmal viel. Ja, klar. Aber ist ja aufs Jahr gesehen. Ja, das ist eine Betriebsausgabe, ja klar. Ja, ich mache ja Stimmungsarbeit. Und mit so einem Sekt, da arbeitet die Stimmung für mich. Moment, ganz kurz. Sorry, Leute, das ist Finanzamt. Ich habe gerade ein bisschen Stress. Bitte? Ob ich Belege habe für die gute Stimmung? Ja, klar. Ja, ich bin ja Deutschlands beliebtester 3,5-Sterne-Comedian auf praktisch allen Ticketplattformen. Ja, ich habe alle Bewertungen gespeichert. Schicke ich Ihnen dann per Mail. Kleiner Spaß, kleiner Spaß. Das ist eine Berufskrankheit von mir. Ja. Nee, natürlich nicht per Mail. Nee. Ganz genau, auf dem regulären Wege. Ja, wie immer. Alles klar, mache ich. Ja, ich habe sie sogar dabei schon. Ich habe sie dabei. Ja, alles klar. Gut, danke. Tschüss. Hallo. So, hier bitte alle Belege. Handschriftlich in Sütterlin mit Familienwappen.
Danke.
Vielen lieben Dank. Ich bin ja kein Anfänger.